Ohne weiteres ließe sich eine Sozialgeschichte des Essens schreiben, und Norbert Elias nahm das im Rahmen seiner großen Studie über den Prozess der Zivilisation in Angriff. Auch wenn die historischen Belege der Studie insgesamt geschichtswissenschaftlicher Quellenkritik nicht immer standhalten und ihre allgemeinen Schlussfolgerungen überdehnt sind, macht seine Darbietung des historischen Materials anschaulich, dass der Mensch nicht nur isst, was er isst, sondern auch wie. Hunger ist Hunger, aber Hunger, der sich durch gekochtes, mit Gabeln und Messer gegessenes Fleisch befriedigt, ist ein anderer Hunger, als der rohes Fleisch mit Hilfe von Hand, Nagel und Zahn verschlingt. Das war nicht Elias, auch nicht Feuerbach, sondern Marx. Nicht nur womit, sondern auch auf welche Weise sich die Leute ernähren, macht ihre Essenskultur aus. Ob sie beispielsweise mit Messer und Gabel von Platten essen oder bloß mit Löffeln und aus Schüsseln, wie bis weit ins europäische 18. Jahrhundert beim einfachen Landvolk üblich. Ob sie sich mit dem einfachen Sattwerden begnügen oder begnügen müssen oder sich in überfeinerte Gourmetkulte versteigen. Die Handhabung des Messers etwa, davon erzählt Elias, ist auf eine Weise durchregelt, die sich nicht mehr rational begründen, wohl aber symbolisch verstehen lässt. Elias veröffentlichte seine Studie erstmals 1939, die Beschreibung trifft immer noch zu. Wenn man die Einzelheiten der Entwicklung überspringt und nur ihr Resultat, den heutigen Stand des Messerrituals betrachtet, findet man eine erstaunliche Fülle von leichteren und schwereren Tabus. Das Gebot, nie ein Messer zum Munde zu führen, gehört zu den schweren und zu den bekanntesten. Dass es die tatsächliche, die wahrscheinliche Gefahr um vieles überhöht, braucht kaum gesagt zu werden. Denn soziale Schichten, die gewohnt sind, mit dem Messer umzugehen und mit dem Messer zu essen, verletzen sich schwerlich sehr oft den Mund. Das Verbot ist zu einem sozialen Distinktionsmittel geworden. In dem peinlichen Gefühl, das uns selbst beim bloßen Anblick eines Menschen erfasst, der das Messer in den Mund nimmt, ist alles das zugleich gegenwärtig. Die allgemeine Angst, die das gefährliche Symbol erweckt, und die speziellere gesellschaftliche Angst, die Furcht vor der sozialen Degradation, die Eltern und Erzieher mit ihrem »So etwas tut man doch nicht« frühzeitig diesem Gebrauch gegenüber erweckt haben. Leicht lassen sich weitere Beispiele für schlechtes Benehmen beim Benutzen des Messers aufzählen. Darf man mit der Messerspitze auf den Tischnachbarn zeigen? Darf man Kartoffeln mit dem Messer schneiden? Darf man Fisch mit dem Messer zerlegen? Ja, aber nur mit dem Fischmesser. Wie und aus welchem Material die Esswerkzeuge beschaffen sind, gibt gleichfalls Auskunft über diejenigen, die sie benutzen. Nachdem Goethes Mitarbeiter Friedrich Wilhelm Riemer vom Haus des Dichters in eine eigene Wohnung gezogen war, wünschte er sich Messer und Gabeln mit hirschhornen Griffen, gut und günstig in Jena gefertigt. Goethe hat sich einige Dutzend kommen lassen. Ich wünschte nur zwei Paar Messer und Gabeln. Bis heute wird mit dem sprichwörtlichen goldenen Löffel im Mund, mit dem jemand auf die Welt gekommen sei, metaphorisch und meist neidvoll auf die Verwöhnvorteile verwiesen, die manche Leute von Geburt an vor anderen haben. Und ein Silberbesteck galt bis in die Zeit Feuerbachs als Symbol und Beweis bürgerlicher Wohlhabenheit. Noch im 18. Jahrhundert konnte der Diebstahl eines solchen Bestecks eine Hausmagd um Kopf und Kragen bringen, wortwörtlich. Bei schwerem Hausdiebstahl wurde zur Abschreckung die Todesstrafe angedroht. Jedenfalls sind sowohl die Werkzeuge, mit denen gegessen, als auch diejenigen, mit denen gekocht wird, soziologischer und kulturgeschichtlicher Aufmerksamkeit wert. Eine Darstellung des Kochens als Arbeit, vom Feuersteinmesser zum Thermomixer, müsste jedoch erst geschrieben werden. Vergleichsweise gut erforscht ist die repräsentative Seite des Essens, von den barocken Schauessen bis zu den modernen Staatsbanketten. Auch hier zeigt sich, dass man isst, was und wie und mit wem man isst. Deshalb hat bei politischen Essen höchstens diplomatisches Fingerspitzengefühl zu walten, von der Liste der Geladenen über deren Platzierung an den Banketttischen bis hin zur Farbe der Blumenarrangements. Auch die Weisheit, beim Essen ausschließlich übers Essen zu reden, geht auf das Konfliktvermeidungsgeschick der Diplomaten zurück. Für den Arzt Gustav Blumröder, einem Zeitgenossen Feuerbachs, gehören Gespräche über das Essen im Allgemeinen und Besonderen gewiss zu den unverfänglichsten, die der zivilisierte Mensch aufzutreiben imstande ist. Sie eignen sich daher für Residenzstädte, Regierungssitze und andere solch schöne menschliche Niederlassungen vorzüglich.